Manchmal nicht. Wir sind im 15. Kapitel von Apostelgeschichte. Susan, brauchst du das Englische? Falls du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne deine Bibel zu Apostelgeschichte 15 aufmachen. Heute schauen wir ein wichtiges Treffen an. Eine Frage. Wann war ein Moment in deinem Leben, wo du zurückblicken kannst und erkennst, das war für mich ein Wendepunkt in meinem Leben? Vielleicht Victoria Benjamin erlebt ihr das gerade jetzt. Ihr werdet Jahr später zurückblicken. Vielleicht, naja. Aber wir haben verschiedene Wendepunkte. Benjamin und Victoria sind gerade nach Deutschland gezogen. Ziehen nach München in einer Woche. Okay, für die, die in Karten, Landkarten interessiert sind, was ist das? Nicht lesen. Nee, ja, Flüsse sind drauf. Nee, ja, ein paar Flüsse. Aber was sind die roten Linien? Nein. Auch gut zu lernen auf Deutsch. Das sind die, sagt man Linien oder Punkte? Wasserscheidepunkten oder Linien in Europa. Hat auch eine Karte für den amerikanischen Kontinent. Aber was ist eine Wasserscheide? Punkt oder Linie?
Das Wasser hoch oder runter fließt,
oder? Genau. Auf einem Berg oder einem Kamm fließt das Wasser. Ich kenne das sehr gut. In Amerika fließt das Wasser nach Osten oder im Süden, nach Golf von Mexiko. Und, oder auf der anderen Seite fließt es zum Pacific, richtig? auf die westliche Seite von Amerika. Es ist läuft ziemlich genau durch die Mitte. Naja, ein bisschen von links. Colorado durch, bis Utah, bis Kanada. Aber hier, was so interessant war, wie viel es gibt in Europa. Das wusste ich nicht. Ich habe immer an unser Beispiel in Amerika gedacht, dass es gibt kleinere, aber am Hauptwasserscheide läuft ganz quer durch. Aber guck mal, wie viel es gibt hier in Europa. Interessant, war interessant für mich. Aber wenn wir sowas erleben, einen Wendepunkt, wie eine Wasserscheide, alles was dahin passiert ist, macht dann Sinn. Und diese Scheidewege, die Entscheidungen, die man jetzt trifft, in diesem Wendepunkt, hat alles andere in meinem Leben, in unserem Leben, danach beeinflusst. Oder wird alles in unserem Leben beeinflussen. Und da sind wir jetzt heute in der Apostelgeschichte. Seit einiger Zeit jetzt sind einige Heiden zum Glauben gekommen in unserem Text. Sie haben sich taufen lassen, sie glauben an Jesus, sie folgen ihm nach. Cornelius war der Erste. Und nicht nur hat er die gute Nachricht gehört, den Geist bekommen und sich taufen lassen, aber auch haben die Leiter, die Aposteln, zum Teil auch in Jerusalem, nachdem sie die Fakten bekommen haben, keinen Einspruch erhoben. Cornelius. Wer war Cornelius? Ein römischer Offizier. Und er ist zum Glauben gekommen. Und er folgt Jesus nach. Kein Einspruch, kein Problem. Sondern wir lesen in Kapitel 11, Vers 18, sie haben Gott gelobt. Halleluja, dass noch einer zum Glauben gekommen ist. Danach kamen die Erlebnisse in Syrisch in Antiochia. Sie sind nicht genannt, aber irgendwelche Missionare zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündeten. Das ist Kapitel 11, Vers 20. Und sie sind zum Glauben gekommen und sie haben Wort davon gehört in Jerusalem. Sie schicken Barnabas dorthin, um zu gucken. Und er hat die Gnade, lesen wir da, er hat die Gnade Gottes gesehen und er freute sich. Dann kam die erste Missionsreise, wo wir in den letzten paar Kapiteln gelesen haben. Und der Statthalter Sergius Paulus ist zum Glauben gekommen. Und der ist der erste komplette Außenseiter, der zum Glauben gekommen ist. Und die Juden in Antiochien, Pisidien, es sind zwei Antiochien, im Syrischen, südlich und nördlich, in der Türkei jetzt, Pisidien. Hi! Komm mal rein! Bitte! Schön, dass ihr da seid! Und gut, dass du Essen mitgebracht hast, das ist noch besser. Immer willkommen. Er ist der erste komplette Außenseiter, dieser Sergius Paulus, der zum Glauben gekommen ist. Die Juden in Antioch und Pisidien widerstehen dem Evangelium. Es fängt an, ein bisschen problematisch zu sein mit diesem neuen Weg, mit dem Glauben in Jesus. Es kommt langsam ein bisschen, wie heißt das? Das habe ich vergessen, wie es heißt auf Deutsch. Gegenwind. Zum Beispiel lesen wir in Kapitel 13, 45 bis 46. Übrigens, ich werde das heute nicht auch auf Russisch lesen. Ich habe viel zu tun heute und ich will das nicht so lange machen. Aber ihr könnt gerne in eurem Bibeln oder auf eurem Handy schon lesen. In Kapitel 13, 45, 46 lesen wir. Das meinte ich mit dem Norden, sorry. Antiochia Pisidien ist oben. Antiochia, syrischen Antiochia ist im Süden. Es gibt zwei. In Vers 45. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch müsste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das hat von Anfang an wurde immer gesagt, zuerst den Juden, dann die Heiden. Und jetzt kommt diese Zeit langsam hin. Kommen wir langsam hin. Danach sehen wir immer wieder, wenn Menschen zum Glauben kommen, sind es Juden und Nicht-Juden. Es ist eine Mischung. Und am Ende von unserem Text ist von letzter Woche, sehen wir, dass Paulus eine endgültige Wende, kann man sagen, in seinem Dienst oder besser gesagt in Gottes Wirken unter seinem Volk vollzieht. Und das sehen wir in 14 von letzter Woche 27. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde, verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Bis jetzt war es ziemlich schlicht, diese Entwicklung, diese Bewegung, geradlinig. Aber das Bäuchlein oder Bauch, Bächlein, ich komme dahin. Das Bächlein von Heiden, nicht Bäuchlein, die in die Urgemeinde kommen, wird jetzt zu einer Flut. Ich glaube nicht, dass die jüdischen Führer ein Problem damit hatten, dass Heiden zu Gläubigen wurden, das wurde sogar im Alten Testament prophezeit. Aber es scheint, dass sich langsam eine Frage in ihrem Köpfe bildet. Was bedeutet es für die Heiden, in die gläubige Gemeinschaft aufgenommen zu werden? Was ist hier Gottes Absicht? Was will er mit diesen neuen Christen? Ich habe den Eindruck, dass sie davon ausgingen, dass etwas aus dem Judentum gehört dazu. Und die Beschneidung war eine sehr große Sache, ein großes Ding in dem Judentum. Und sie haben, habe ich den Eindruck, gedacht, es wird so weitergeführt, so weitergemacht, dass die Beschneidung ein Teil der sozusagen Aufnahme der Heiden in Israel sein würde. Und dass das Befolgen des Gesetzes sie zu vollwertigen Mitgliedern in Gottes Gemeinde, Mitglieder in diesem Bund Gottes. Aber es geschieht noch etwas anderes, das einige der Leiter beunruhigt. Heiden werden durch die Taufe ohne Beschneidung in die Gemeinschaft aufgenommen. Sie werden Christen, ohne vorher Juden zu werden. Und ihre eigene Identität als Angehörigen anderer Nationen zu behalten. Konnten sie wirklich eine Bekehrung ohne Gesetzeswerke und ein Bekenntnis zum Messias ohne Einbeziehung in das Judentum gutheißen? Es scheint mir, dass die solche Fragen in ihrem Kopf gehabt haben. Ich habe diesen Zitat von John Stott gefunden. Fand ich gut, sein Wort hier. War ihre Vision groß genug, um das Evangelium von Christus nicht als eine Reformbewegung innerhalb des Judentums, sondern als eine gute Nachricht für die ganze Welt und die Gemeinde Christi oder die Kirche Christi nicht als eine jüdische Sekte, sondern als die internationale Familie Gottes zu sehen? Dies waren revolutionäre Fragen, die sie sich stellten. Und deswegen nennen einige, die das ganze Buch von Apostelgeschichte anschauen, als diesen Kapitel als einen Wendepunkt in der Geschichte, in diese neue Bewegung oder neuen Weg von Nachfolger Christi. Petrus tritt in diesem Kapitel zum letzten Mal in Erscheinung. Paulus nimmt mehr Raum in diesem Buch von Lukas ein. Jerusalem rückt in den Hintergrund. Kleinasien und Europa gewinnen an Bedeutung. Und Rom erscheint auf den Horizont. Später wird Paulus diese Sammlung in diesem Kapitel, was wir gerade lesen werden, von Events in seinen Briefen erwähnen. Und schau mal, wie er das genannt hat oder nennt. Später, Jahre später, schreibt er diesen Brief an die Epheser und sagt: Ihr habt doch wohl von der Aufgabe gehört, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, Verwalter der Gnade Gottes zu sein, denn durch eine Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt, wie ich es eben kurz beschrieben habe. Wenn ihr es lest, werdet ihr meine Einsicht in das Messias-Geheimnis verstehen. Andere Generationen wurde das noch nicht gezeigt. Gott hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. Die nicht-jüdischen Völker sollen am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Auch ihnen gelten jetzt die Zusagen Gottes durch Christus Jesus und das Evangelium. Und dann Kolosser, an die Gemeinde Kolosse, hat er geschrieben, es geht dabei um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus, der in euch lebt. Heidnische Gemeinde, vielleicht, kann sein, es ist eine gemischte Gemeinde, Juden, Nicht-Juden. Er nennt sie, was? Heiligen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Das ist Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Paulus sagt, dass die Heiden Miterben, Mitglieder in seinem Leib sind. Ihnen gehört jetzt die Zusagen Gottes durch Jesus Christus und durch das Evangelium. Versteht ihr, was gerade passiert in diesem Kapitel? Das ist eine große Nummer. Das Geheimnis, was Gott verdeckt gehalten hat für Generationen, für Jahrhunderte, ist jetzt offenbart worden. Jesus Christus ist für alle Menschen, nicht nur die Juden. Aber wie wir Menschen so programmiert sind, müssen wir auch manchmal ein Konzil, eine Gesprächsrunde zusammenrufen. Ein Neudeutsch-Meeting. Ja, zusammenrufen. Um darüber zu reden. Und jetzt kommen wir zu unserer Stelle heute, Apostelgeschichte 15, Abvers 1. Und wo es sagt hier, sie gehen herab von Judäa herab, von Jerusalem herab. Es ist, weil Jerusalem liegt hoch, auf einem Berg. Genau 754 Höhenmeter liegt Jerusalem. So man liest das auf. Sie gehen, auf Englisch sagen sie, they're going down to Antioch. They're going down to this city. Sie gehen herab zu Antiochia oder die andere Städte. Es ist, und man guckt auf die Karte, aber hallo, es liegt oben. Wie gehen sie herab, wenn es da oben liegt? Naja, es ist die Gefälle. Vers 1. Doch dann kommen einige von Judäa herab und belehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach mosaischem Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas bestritten das energisch und hatten deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Schließlich kamen sie überein, Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu senden, um diese Streitfrage zu klären. So zogen sie von der Gemeinde, unterstützt aus der Stadt geleitet, durch Phönizien und Samarien, überall erzählten sie, wie auch nicht-jüdische Menschen sich Gott zugewandt hatten. Damit machen sie alle Geschwistern eine große Freude. Oh, ich liebe das. Eine große Freude. In Jerusalem wurden sie von den Aposteln, Ältesten und der ganzen Gemeinde freundlich aufgenommen. Sie berichteten ihnen alles, was Gott durch sie getan hatte. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss diese Nichtjuden beschneiden und sie anweisen, das Gesetz Moses zu halten. Daraufhin setzten sich die Apostel und Ältesten zusammen, um über diese Frage zu beraten. Nach einer langen Diskussion stand Petrus auf und sagte, meine Brüder, Gott hat euch schon vor langer Zeit seine Entscheidung klar gemacht. Ihr wisst, dass die nichtjüdischen Völker durch meinen Mund die Heilsbotschaft hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen aller Menschen kennt, hat es bestätigt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Gott machte zwischen ihnen und uns keinen Unterschied, Und durch den Glauben hat er auch ihr Herzen gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auferlegen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Denkt an diesen Vers mehrmals, was er gerade gesagt hat. Da beruhigte sich die ganze Versammlung und alle hörten Paulus zu, die von all den Zeichen und Wundern erzählten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als sie dann schwiegen, ergriff Jakobus das Wort. Ihr Männer, meine Brüder, hört mir zu. Simon hat gerade berichtet, wie Gott selbst die Initiative ergriffen hat, um aus den Nichtjuden ein Volk zu gewinnen, das zu ihm gehört. Das stimmt auch mit den Worten der Propheten überein. Denn so steht es geschrieben: Danach will ich zurückkehren, sagt der Herr, und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern werde ich sie wieder errichten, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Ich, der Herr, werde tun, was ich von jeher angekündigt habe. Darum halte ich für richtig, dass wir den ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen: die Teilnahme an Götzenopfern, jede Form von sexueller Unmoral, den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch und von Tierblut überhaupt. Denn diese Forderungen, die sich im Gesetz Moses finden, werden von Artes her in jeder Stadt gepredigt, weil das Gesetz jede Sabbat in den Synagogen vorgelesen wird. Wir lesen weiter bis heute, eigentlich geht es bis Vers 35 heute, unser Text. Und sie schicken Paulus und Barnabas los, um dieses Schreiben an die Gemeinden zu bringen. Was denkt ihr? Wie haben sie reagiert? Es ist schon, Lukas kitzelt ein bisschen, gibt seine Vorwarnung schon, Vers 31. Alle freuten sich über die Ermutigung. Drei Sachen sollen sie lassen: die Teilnahme an Götzenopfern, kein Fleisch essen, das Götzen geopfert worden ist. Was interessant ist, wieder können wir Jahre später lesen, wie Paulus mit dieser Frage umgeht. Weil es gab Probleme später. Da haben sie beschlossen, diese Beschlüsse gemacht. Aber trotzdem gab es Probleme in einigen Gemeinden später, Jahre später, über diese Frage. Was heißt das für uns? Nur mit dieser wenn man über diese Gedanke denkt. Bist du perfekt? Bist du vollkommen? Wenn du die Bibel liest und siehst, du sollst das und das tun und das lassen, magst du das? Join. Wir sind nicht vollkommen. Wir machen Fehler. Wir sind sündhafte Menschen. Deswegen ist Jesus für uns gestorben. Und wenn wir ihn annehmen, im Glauben folgen wollen, dann sind wir gerettet. Werden wir manchmal sündigen? Ja. Bleiben wir in der Sünde, wenn wir wissen, dass eine Sünde ist? Manchmal. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das andere Teil von Gottes Plan auch bekannt ist und in unsere Köpfe bewusst ist. Wir werden nach und nach wie Jesus sein. Wir lernen, wie es ist, wie Jesus zu denken, wie Jesus zu leben. Ja, wir werden Fehler machen. Aber das ist unser Ziel. Und dadurch macht er uns vollkommen. Und wir müssen das nicht tun. Aber als Paulus diese Frage mit der Gemeinde in Korinth geringt hat, hatte diese Worte gesagt. 1. Korinther 8. Was nun das Essen und Götzenopferfleisch betrifft, wissen wir doch, dass es gar keine Götzen gibt in der Welt. Und keinen Gott außer dem einen. Selbst wenn es Götzen im Himmel und auf der Erde gibt, die Götter genannt werden, und solche Götter und Herren gibt es viele, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und zu dem wir gehen. Und wir haben nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles entstand und durch den wir leben. Aber nicht alle wissen das. Manche essen das Fleisch immer noch als Götzenopferfleisch, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren und belasten so ihr schwaches Gewissen. Doch ein Nahrungsmittel bringt uns nicht näher zu Gott. Wir haben keinen Nachteil, wenn wir nicht davon essen. Wir haben keinen Vorteil, wenn wir davon essen. Ihr müsst aber darauf achten, dass diese eure Freiheit nicht die Schwachen zu Fall bringt. Und das ist ein Punkt mit der Gemeinde in Korinth. Und wir sehen gleich, ein ähnlicher Punkt hat die Zuhörer verstanden. Zweitens. Jede Form von sexueller Unmoral, an Übersetzungen heißt das Unzucht, an Übersetzungen Hurerei, an Übersetzungen keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen. Das sollten sie auch lassen und nicht tun. In meinem MacArthur Studienbibel habe ich diesen Zitat gefunden. Die Heiden sollten vermeiden, die Juden Anstoß zu geben, die in Sachen Ehe und intime Beziehungen zu einem Geschlecht sehr feinfühlig waren. Es geht, man sieht durch diesem ganzen Gespräch, es geht um zwei Dinge. Wie können wir Gott ehren? Und wie können wir unseren Brüdern und Schwestern helfen, ermutigen, helfen, weiter auf den Weg mit Jesus zu gehen und irgendwie keine Hinderung für sie machen? Und Paulus sagt, wenn Götzen, Opferfleisch, ein Problem ist für deinen Bruder, für dich nicht. Lass die Finger davon. Wenn du mit ihm isst und du weißt, dass dieses Fleisch wurde Götzen geopfert, lass das. Wegen deinem Bruder. Das Fleisch ist Fleisch. Aber dein Bruder ist wichtig. Deine Schwester ist wichtig. Mit Sexualität. Es war für die Heiden, sagen einige, normal, für einen Mann eine Frau aus der Familie zu heiraten. Jesus hat schon aus einer Frage von den Pharisäern damals, als Jesus auf die Erde war, eine klar Verständnis für die Ehe gegeben. Lesen wir ganz schnell in Matthäus 19. Die Pharisäer wollten Jesus eine Falle stellen.
Hattest du eben davor?
Hatte ich das schon?
War eben davor.
Nee, es war davor. Danke. Warum ist das so langsam? Hey. Nee, das kommt danach. Da, danke. Kommen einige Pharisäer und wollten ihm eine Falle stellen. So, die Frage war nicht ganz ehrlich, aber es war eine ehrliche Frage, aber warum sie das gefragt haben, war nicht ganz ehrlich. Sie fragten, darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe lassen? Ja, es gab beliebige Gründe. Du verbrennst das Essen, Dein Mann kann dich entlassen, aus der Ehe entlassen, Scheidungsbrief geben. Du hast das Essen schmeckt nicht. Hier, ich hab weg mit dir. So leicht war das geworden, sogar im Judentum. Habt ihr gelesen, Vers 4, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater, seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Die zwei werden völlig eins sein. Die zwei werden ein Fleisch sein, eine Einheit, andere Übersetzungen. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott so zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Ja, später wieder mit der Gemeinde in Korinth musste Paulus sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Es gab Schwierigkeiten in mancher Ehen in der Gemeinde. Was macht man, wenn das passiert, Paulus? Und hat er Antworten gegeben. Aber Gottes Plan ist für Mann und Frau, ein Leben lang zusammen zu leben. Leider ist unsere Welt nicht so. Und Paulus selbst war Single und hat gesagt, ich wünsche, dass jeder Mann wie ich Single sein könnte. Dann hat er mehr Zeit für den Herrn. Aber nicht alle haben diese Gabe, diese Möglichkeit. Und wenn du brennst nach einer Frau, heiratet sie lieber, als was anderes zu tun, habe ich den Eindruck, wollte er sagen. So, die Ehe und das Single-Sein ist von Gott gesegnet. Nächstes Zitat fand ich interessant von David Gutzik. Ich mag etwas, was er sagt hier, aber muss man auch ein bisschen kauen an das, was er sagt. Sich erhalten von sexueller Unzucht. Als Jakobus erklärte, dass sie die Heidenchristen ermahnten, sich der sexuellen Unzucht zu enthalten, sollten wir nicht denken, dass damit einfach Sex außerhalb der Ehe gemeint war, nicht nur. Denn alle Christen, meinte er, Juden oder Heiden, als falsch anerkannt haben, dass Sex außerhalb der Ehe allgemein bekannt war, dass es falsch war. Stattdessen forderte Jakobus diese Heiden, die in so enger Gemeinschaft mit den jüdischen Gläubigen lebten, auf, die besonderen Ehevorschriften von 3. Mose 18 zu beachten, die Ehen zwischen den meist Familienmitgliedern verbieten. Und das war etwas, das Juden beleidigen würde, aber die meisten Heiden würden sich wenig dabei denken. Und wenn man 3. Mose 18 liest, es geht um einen Sohn, der seine Mutter heiratet, oder einen Sohn, der seine Tante, oder ein Mann, der seine Tante, oder ja, in der heidnischen Welt ging es wirklich hin und her, wen man heiraten konnte. Und für die Juden war das ein No-Go, nein. Und dieser dritte Punkt dazu, den Genuss von nicht ausbluteten Fleisch vom Tierblut. Alle drei Dinge waren sehr feinfühlige Sachen für die Juden. Und was sie entschlossen haben, war, wie können wir diese zwei Sachen wieder, wie können wir Gott ehren, wie können wir einander keinen Weg im Weg stellen, auf den Weg mit Jesus. Und das war eine große Sache für die Urgemeinde. Ja, wir können heute tiefer gehen in alle dreien. Alle dreien sind selbst eine Predigt. Und mehr läutern über die einzelnen Punkte, was Gott darüber sagt. Und wenn du Fragen hast über irgendeinen Punkt, darf ich Blutwurst essen? Manche Christen sagen absolut nicht. Manche haben kein Problem damit. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung, zum Beispiel. Aber wenn ihr Fragen habt über, was heißt das Wort Unzucht, kommen wir ins Gespräch darüber. Weil es gibt auch heutzutage verschiedene Meinungen über was das bedeutet für uns heute. Für meine Beziehungen mit einer anderen Person. Ja, aber wir können auf jeden Fall ins Gespräch kommen. Und heute wollte ich das nicht so tief reingehen. Es springt alle Barrieren. Naja. Aber für die Gemeinde damals, so fröhlich waren sie, so viel Freude hatten sie über diese Entscheidung, zu überlegen, besonders wie es dort beschrieben ist, wir wollen kein Joch auf ihren Nacken stellen, sondern zeigen, wie wir frei sind in Jesus. Frei mit ihm zu leben, frei uns in dem Geist zu entwickeln. Und Gott will uns kein Joch um den Hals legen, sondern eine Richtung zeigen und den Weg mit ihm zeigen. Ich frage mich, was die Heiden damals gedacht haben, als sie wussten, die Aposteln, die Leiter in Jerusalem beraten, haben ein Gespräch, Streitgespräch zum Teil über diese Frage, was tun wir mit diesen Nichtjuden, wenn sie zum Glauben kommen? Wie viele Gesetze muss ich jeden Tag folgen? Oh meine Güte. Überleg mal als Heiden, was du an alles gedacht haben, müssen wir alle, wie viel ist das eigentlich? 600? Ich habe die Nummer nicht mehr im Kopf. Mehrere hunderte Regeln jeden Tag folgen. Kummer von der Gewicht. Oder vielleicht haben sie an diesen Vorfall im Alten Testament von Dina, im 1. Mose 34, wo Dina vergewaltigt wurde von dem Sohn der König in der Stadt, wo dieser Stamm Ur-Israeliten gewohnt haben. Die zwei Brüder, Simeon und Levi, die ganze Familie waren aufgeregt, weil sie haben unsere Schwester geschändet. Und das können wir nicht einfach ruhen. Und die Brüder haben, Simeon und Levi, sind zu dieser Stadt gegangen und sagten, ja, ihr könnt heiraten, die zwei, aber ihr könnt auch unsere Frauen nehmen und umgekehrt, aber alle Männer müssen beschnitten werden, bevor ihr das tun könnt. Und mit Freude haben alle Männer getan. Aber dann haben Simeon und Levi das ausgenutzt, um alle Männer, als die Männer im Wundfieber gelegen haben, alle Männer getötet. Jakob war nicht zufrieden, dass seine Söhne das getan haben. Vielleicht haben die Heiden daran gedacht. Sie haben sicherlich von dieser Geschichte gehört. Wisst ihr, was die Israeliten damals gemacht haben? Und jetzt sagen sie jetzt, dass wir uns beschneiden lassen müssen? Keineswegs. Statt ein Stein in diesem Weg, der Weg zur Einheit in der Gemeinde zu legen, statt einen Stein in dem Weg zu legen, freuen sich die Heiden, haben sie das nicht gemacht, freuen sich die Heiden, dass sie so eine vernünftige Antwort von den jüdischen Aposteln bekommen haben. So, wir müssen die Frage stellen, was ist hier passiert in diesem Zusammentreffen, durch dieses Treffen, was ist passiert? Gott gibt seine Vision für die Nachfolger, für seine Nachfolger. Für Gott geht es nicht nur um seine Ehre und wie man ihn anbetet. Nicht nur, sondern auch wie leben wir miteinander? Und ich hoffe, dass wir einige Prinzipien aus dieser Geschichte nehmen können und diese Fragen überlegen. Was heißt das für mich persönlich? Mach ein Foto davon, ich kann das zu dir schicken oder einfach, alle haben das auf Ukrainisch, habe ich das heute Morgen geschickt, die Fragen. Aber überleg mal ernsthaft, was heißt das für mich in dieser Gemeinschaft? Beten wir zum Schluss. Herr, es ist so wunderbar, mit dir zu gehen durch die Apostelgeschichte, zu sehen, wie viele Konflikte es gab, aber auch wie viele Freude sie hatten und wir haben, wenn Menschen in Jesus zusammenkommen, wenn Menschen aus unterschiedlichem Hintergrund Gemeinschaft feiern, weil wir an einem Herrn glauben, weil wir wollen diesem Herrn nachfolgen. Danke, dass du uns vergibst, wenn wir sündigen. Danke, dass wir einander haben, um über Probleme und Schwierigkeiten zu sprechen. Danke für deine Vision für uns. Hilf uns zu verstehen, was dein Wunsch ist und uns immer wieder mit unserer gegenwärtigen Kultur auseinanderzusetzen. Herr, segnet uns heute. Gib uns deine Kraft. Wir lieben dich. Wir loben dich. Gib uns die Möglichkeiten, anderen Menschen von dir zu erzählen, von unserer Beziehung zu dir zu beschreiben oder zu zeigen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Lass uns diese Woche den Herrn dienen, wie er uns führt und zu wem er uns führt. Amen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wie Don schon gesagt hat, wir haben gemeinsames Essen heute. Wir haben Zeit für Kaffee. Und vielleicht was anderes, vielleicht nicht. Aber dann kommt das Essen langsam auf den Tisch und wir räumen um, bauen die Tische auf und essen zusammen gleich.